Ja, ich glaube, dieses Erröten in dem römischen Kontext war wahrscheinlich auch wirklich was, was, und deswegen ist es wahrscheinlich ganz viel passiert, was ganz unangenehm war, weil du ja so staatstragend und ganz tough nach außen aufgetreten bist, wenn du da eine Rede im Senat gehalten hast oder sowas. Und wenn dir dann erstmal die Schamesröte ins Gesicht gestiegen ist, dann war das für alle so ersichtlich deine Schwäche.
Der Weg der Stoa. Dialoge über ein modernes Leben auf der Basis des antiken Stoizismus. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 102 vom Erröten und guten Vorbildern, Senecas 11. Brief. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. So, nachdem wir uns das letzte Mal mit dem Skeptizismus beschäftigt haben, kommen wir jetzt wieder mal zurück zu Seneca. Da sind ja noch ein paar Briefe übrig, die wir noch abarbeiten wollen. Und wir haben uns heute nochmal den 11. Brief vorgeknüpft. Und ja, Anne, wie geht's dir denn mit dem 11. Brief?
Ja, das ist ein unterhaltsamer Brief, finde ich.
Okay.
Weil er auch so sich einem Thema widmet, das wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben. Und zwar geht's um körperliche Zustände, die man hat. Und in dem Fall, hier geht es ums Erröten, also um dieses Unfreiwillige, der Körper macht was mit dir und du möchtest das eigentlich nicht. Es ist dir sogar in dem sozialen Kontext äußerst unangenehm.
Mhm.
Und, genau, und also der Brief ganz grundsätzlich hat so zwei Themen. Das eine ist tatsächlich, beschäftigt er sich sehr detailliert mit dem Thema rot werden vor anderen Menschen. Und eben, dass das nichts mit unserem Charakter zu tun hat, sondern dass es ein ganz grundsätzlicher Zustand ist, gegen den wir nichts machen können, der nicht in unserer Macht liegt, der auch den weisen Menschen noch passieren wird. So ist jedenfalls Senecas These, können wir ja gleich mal drüber sprechen, ob wir das in der Neuzeit als sich bestätigend bezeichnen würden. Und der zweite Teil, den fand ich dann wieder klassisch, Seneca, klassischer Stoizismus, das ist die Frage, welche Rolle spielen Vorbilder in unserem Leben?
Ja.
Und da sagt er wieder ein paar schöne Bonmots, die auch eigentlich schon bekannt sind, aber die können wir ja gleich auch nochmal hier in Ruhe durchgehen.
Ja, dann steigen wir doch mal ein mit diesen körperlichen Phänomenen. Also da steht hier bei mir: Keine Weisheit ist imstande, körperliche Naturfehler zu beseitigen. Alles, was fest eingewurzelt und angeboren ist, kann durch Kunst zwar gemildert, aber nicht überwunden werden. Das ist schon ein hartes Statement, ne? Dass er von körperlichen Naturfehlern spricht, ne? Wenn man von Erröten und sowas dann nachher spricht.
Ja, ich glaube, dieses Erröten in dem römischen Kontext war wahrscheinlich auch wirklich was, was, und deswegen ist es wahrscheinlich ganz viel passiert, was ganz unangenehm war, weil du ja so staatstragend und ganz tough nach außen aufgetreten bist, wenn du da eine Rede im Senat gehalten hast oder sowas. Und wenn dir dann erstmal die Schamesröte ins Gesicht gestiegen ist, dann war das für alle so ersichtlich deine Schwäche,
ja,
wahrscheinlich, oder?
Das Wort hat Seneca und dann hast du erstmal so eine rote Bombe.
Bei uns, ja, heißt, ich muss sagen, das ist ja, also jetzt im heutigen Kontext, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde, Erröten ist jetzt überhaupt kein Problem, was mir auch viel bekannt wäre bei Leuten. Also ich weiß von ein paar Leuten, die sagen halt, oh, dann gerade wenn man noch jünger ist, und da spricht Seneca dann auch drüber, dass das vor allem Jünglingen passiert. Aber ich kenne jetzt eigentlich das nicht als großes soziales Problem, dass man sagt, ah, ich habe dieses Problem, dass ich immer rot werde.
Also ich kenne das so früher, als ich Jüngling war. Da war das auch schon häufiger so, dass ich bei Aufregung oder sowas dann eher ein bisschen rot im Gesicht dann auch war. Das ist auch durchaus immer mal angemarkert worden so. Und ich habe dann auch so im Erwachsenenwerden durchaus immer drüber nachgedacht, so wenn man so instantan eine rötere Gesichtsfarbe hat, dass das ja auch wahrgenommen werden kann als, ah, der ist also nervös. Also im Sinne von als Erkennen von innerer Souveränität. Und von daher ist das zumindest für mich früher schon so ein Thema gewesen, wo ich mir vorstellen kann, dass das anderen Menschen auch so geht. Ne? Dass wenn man dann so anfängt, sich selber zu beobachten und sagt, oh, jetzt wird's wieder so warm im Gesicht, ich will gar keinen Spiegel sehen, wahrscheinlich leuchte ich wieder wie ein Feuermelder oder sowas. Und das ist sicherlich dann auch, wenn man so als Senator oder sowas dann würdevoll aufspielen will, nicht unbedingt so hilfreich in der Wahrnehmung der anderen. Ne? Wobei ich finde, dass das ja bei ihm tatsächlich auch eher sehr gnädig klingt. Es hakt ja nicht drauf rum, sondern er sagt, naja, so ist das halt, kann man nicht ändern, ne? Die Natur macht es und ja.
Nee, man kann das ja auch auf einer breiteren Ebene noch sehen. Es muss ja gar nicht errötend sein. Es gibt ja auch andere körperliche Zustände. Die einen fangen zum Beispiel an, ganz schwitzige Hände zu bekommen, wenn sie aufgeregt sind. Und dann gibst du jemandem die Hand und denkst so, oh, nie mit der Patschehand, wie unangenehm. Oder ich glaube, ein Stottern ist ja zum Beispiel auch was. Ich glaube, es erwähnt das sogar an einer Stelle.
Ja, ja, genau.
Dass sich das dann einschleicht und aber wie du sagst, er spricht da eben von einem jungen Mann, den er kennengelernt hat und der hat ihn total beeindruckt, obwohl der sozusagen rot geworden ist. Und bei Seneca kommt so fast raus, dass er das so ganz niedlich findet, könnte man fast sagen. Oder hast du das auch so gelesen?
Ja, da ist also auf jeden Fall so dieser ältere Blick, ja, ne, so der Jüngling, ist hohes Potenzial, ne? Und sicherlich ganz tolle Karriere vor sich, aber ist halt noch so ein bisschen unsicher, ne? Und daher dann bums, die rote Lampe.
So, was ich ganz interessant fand, ist, er beschreibt hier, dass manche eben schnell flüssiges, erregbares, rasches, gesichttretendes Blut haben. Also er sieht diese Beschaffenheit deines Blutes ist Teil von der körperlichen Konstitution, die bei Leuten unterschiedlich ist. Und was dem zugrunde liegt, ist diese Charakterlehre, die Hippokrates damals vertreten hat. Also das ist ja halt ein Arzt gewesen, ich glaube von der griechischen Insel Kos, der so 400-500 vor Christus gelebt hat. Vielen von dem hippokratischen Eid natürlich nach wie vor bekannt. Und der Medizin eben erstmal in solche Kategorien mehr versucht hat einzuteilen und Krankheitsbilder. Und nach dessen Charakterlehre gab es eben vier verschiedene Typen, denen man als Mensch unterliegt. Das waren die Sanguiniker. Mhm. Da würde man heute sagen, vielleicht so ein bisschen wie so ein ADHSler, so optimistisch, fröhlich, aber auch so ein bisschen sprunghaft, oberflächlich vielleicht.
Und auch leicht erregbar,
dann gab's die leicht erregbar, genau. Also das würde hier auch reinpassen mit dem schnell fließenden Blut. Wobei leicht erregbar ist dann auch eigentlich die nächste Kategorie, das sind die Choleriker.
Nee, stimmt, die Choleriker.
Also die sind eigentlich leicht erregbar, ja. Denn die regen sich ganz schnell auf. Also Kategorie heute der Wutbürger vielleicht. Man könnte auch sagen, sind vielleicht dann tatenkräftig oder sowas, tatkräftig, aber eben auch, genau, können auch schnell wütend werden. Und dann gab es die Kategorie der Phlegmatiker, dem wurde das Phlegma, also der weiße Schleim, zugeordnet als Symptom. Genau, das sind so die eher träge sind, nicht so aus dem Quark kommen. Und dann gab es noch die Kategorie der Melancholiker, so leicht depressivere Typen, immer so ein bisschen schwermütig, ernsthaft. Und in diese Kategorien oder in Mischformen fiel man dann eben, und das wurde dann auch mit Jahreszeiten in Verbindung gesetzt und mit Temperaturen. Mhm. Ja, ganz spannend, aber ehrlich gesagt würde ich sagen, weitestgehend überholt. Also,
ja, würde ich auch denken.
Charakterlehre hat sich jetzt nicht gehalten, aber ich finde es ganz witzig, im Hintergrund, da sieht man eben, dass Seneca das da noch verarbeitet in seinem Brief.
Ja. Ja, also ich finde ganz spannend, dass er dann wirklich so auch aufbauend auf dieser Beobachtung oder dieser Annahme dann auch so da sagt, ne, das ist ganz nicht eine Folge des meinetwegen geistiger Kraft, sondern hat einen Grund in dem überraschenden Eindruck eines solchen Vorgangs, der die Neulinge zwar nicht außer Fassung bringt, aber doch nicht ohne Wirkung bleibt bei vorhandener körperlicher Anlage dazu. Ne? Was offensichtlich dem Körper eben so eine gewisse Autonomie gibt, basierend eben auf dem, was du eben ja auch sagtest, ne? Diese Vorstellung, dass der Körper da eigene Dinge tut. Und ich erinnere mich daran, da wird ja auch, ich glaube auch bei Seneca, ne, diese Geschichte erzählt von einem Stoiker, der auf einem Schiff fährt und dann kommt ein Sturm und er steht an der Reling und klammert sich so fest und nachher kommt jemand zu ihm und sagt, hey, ich dachte, du bist Stoiker, wieso bist du so blass geworden? Wo er ihm dann auch sagt, ja, ne, also ich wusste, dass das jetzt nichts Schlimmes ist, aber der Körper hat halt reagiert so, ne? Oder der Schwindel, der einen überkommt, wenn man irgendwann im Abgrund steht und solche Sachen. Ne? Das ist so die Vorstellung, die da ist. Und ich meine, das kennen wir heute auch, ne? Dass es so körperliche Erstreaktionen gibt, die schwer zu unterdrücken sind.
Ja, wie ich mit der Spinne neulich, ne?
Exakt.
Dass ich mich erstmal ekel und so erstmal denke, was ist das denn? Ja, das ist ja nach der klassischen stoischen Lehre, das ist ja so die Voremotion. Ne?
Genau.
Also das ist eben, bevor sich überhaupt ein Werturteil bildet, dass der Körper schon mal unabhängig davon losrennt mit irgendwas. Jetzt muss ich aber sagen, gerade bei diesem Beispiel mit dem Erröten, ist es doch so, dass gerade wenn das sich dann eben das länger auftaucht, da liegt ja schon auf ein gewisses Werturteil zugrunde, nämlich ich bin hier in einer peinlichen Situation, die gucken mich alle an, jetzt wird's irgendwie kritisch für mich. Und man kann das ja auch zu einem gewissen Grad, und das würde dann Seneca widersprechen, dann schon auch abtrainieren, auch mit Verhaltenstherapie und solchen Dingen. Also zu einem gewissen Teil kann man das eben schon körperlich beeinflussen, also den Körper beeinflussen in dieser Situation. Oder wie siehst du das?
Nee, würde ich dir 100% zustimmen. Also ich glaube auch, dass das, was man als Schamesröte bezeichnen würde, dass das sicherlich eben, genau wie du sagst, mit inneren Urteilen auch zusammenhängt über die Situation und Vorstellungen davon, was man tun sollte oder nicht tun sollte oder wie andere jetzt auf einen schauen und ähnliches dann. Ja, und ich meine, beim Stottern ist das ja ähnlich. Also jeder Logopäde würde dir heute sagen, da kann man daran was machen. Es ist eine Frage des Trainings und des damit Umgehens und dann ist es teilweise sicherlich auch eine psychologische Komponente dabei. So, also da würde ich sagen, vermischt er vielleicht zwei Dinge, ne? Weil es gibt diese sehr unwillkürlichen Reaktionen, die kriegt man nicht weg. Und auf der anderen Seite gibt es eben solche Phänomene, wo durchaus auch ein Eigenanteil mit dabei ist, der dann auch tatsächlich durch Arbeit an der psychischen Verfasstheit auch verändert werden kann.
Ja. Eigentlich ganz unüblich für Seneca, so unsauber hier vorzugehen.
Ja, da merkt man dann halt doch, dass die Psychologie sich über 2000 Jahre noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Ne? Das war ja gut. Was wollen wir noch zum ersten Teil sagen? Gibt es da noch irgendeinen Punkt, der aus seiner Sicht dich noch... Ah, was ist noch spannend? Genau, ich fand einen Punkt noch ganz interessant, dass er nämlich gesagt hat, weil es so unwillkürlich ist, lässt es sich auch nicht zum Beispiel auf der Bühne künstlich herstellen. Also diese Schamesröte, er beschreibt das dann ja auch, dass die Schauspieler eine solche Situation durch andere Verhaltensweisen symbolisieren, aber nicht durch das Erzeugen der Schamesröte. Ne, sie schauen damit den Blick nach unten und weisen dann darauf hin, dass sie sich in einem solchen Zustand befinden, aber es gelingt ihnen nicht, willentlich die Schamesröte herzustellen. Und das fand ich noch einen ganz interessanten Punkt. Das habe dann so überlegt, ob das mit solchen Vollblutschauspielern wie Robert De Niro oder anderen, ob die das nicht doch...
Lars Eidinger, yes. Ob Lars Eidinger eine Schamesröte erzeugen könnte, weiß ich gar nicht. Also ich meine Tränen ja auf jeden Fall, aber das ist ja ein bisschen ein anderer Mechanismus noch.
Mhm. Ja, wäre mal interessant. Also wenn jemand weiß, wie man Schamesröte aktiv erzeugt, schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ja gut, aber sonst noch von dir irgendwas zu dem Thema Schamesröte oder ähnliches?
Nee, ich glaube, das haben wir hier abgehandelt. Den zweiten Teil, den fand ich auch wieder interessant. Da geht es ja darum, dass man eben sich gute Vorbilder suchen soll, nicht wahr?
Ja, genau.
Und da hattest du ja auch, was wolltest du dazu noch sagen zu den Vorbildern?
Ja, ich habe in meinem...
Kann man vielleicht mal ein Stück davon vorlesen?
Ja, machen wir.
Er sagt hier, und das ist auch wieder ein Zitat von Epikur, irgendeinen vortrefflichen Menschen müssen wir verehren und uns immer vor Augen halten, um so gleichsam unter seinen Blicken zu leben und alles gleichsam unter seiner Aufsicht zu tun.
Ja, der Gedanke ist ja, solange man sich selber noch nicht in der Stufe des stoischen Weisen befindet, dass man eben über die Orientierung an vorgestellten Vorbildern sich selber darin befördern kann, dass es einem leichter fällt, angemessene Dinge zu tun. Vor allen Dingen, wenn man alleine ist. Das spricht er ja auch nochmal an, ne? Dass wenn jetzt keine Leitfunktion von außen erstmal da ist, dass man dann selber auf dem Kurs bleibt. Und ich habe das in meinem Buch im dritten Teil, wo es um das Programm für gelingende Führung geht, da habe ich das als einen Aspekt drin, den Umgang mit Rollenbildern. Und da steckt eigentlich noch eine ganze Menge drin. Also erstmal ist das ja so dieser Punkt, man könnte ja auch sagen, ja, du kannst dir ja auch Leitsätze auswendig lernen. Was willst du jetzt irgendwie mit so einer Person, einer historischen, wie was ich Sokrates oder sagt ja Lelios oder Cato der Jüngere und so weiter. Aber ich glaube, der große Unterschied ist der, dass wenn wir an Personen denken, denken wir anekdotisch. Das heißt also, diese Leitsätze sind in reale Geschichten oder auch in ausgedachte Geschichten integriert. Und ich glaube, dass es uns leichter fällt als Menschen, so etwas auch in unsere Selbsterzählung mit einzubauen und uns daran zu orientieren. Das ist also anders kontextualisiert, so ein Leitsatz. Wenn du dann sagst, ja, achte auf die Dichotomie der Kontrolle, ist das eine Sache. Wenn du eine Anekdote kennst, in der dann ein Cato oder jemand anders das dann praktiziert hat, ist es eingängiger, das mitzunehmen und es ist eingebettet in Lebenssituationen, die man für sich selber, glaube ich, besser auch aufnehmen kann.
Also so das. Ja, das glaube ich auch, diese Personifizierung, dass die einen Unterschied macht. Ja. Gab ja auch immer diese Armbändchen, What would Jesus do?
Ja. Aber da ist es so, ich glaube, dass es auch nötig ist, dann auch tatsächlich solche Texte zu lesen. Also das wäre für mich auch nochmal ein Plädoyer, nicht so Theorietexte zu lesen, sondern auch Texte über, also so Lebenserzählungen über Sokrates, über Lelius, über Cato und so weiter, weil über diese anekdotische Ansammlung von Dingen es leichter fällt, das dann auch als Vorbild für sich zu nutzen.
Du meinst jetzt für uns heute?
Ja. Also ich glaube, das ist durchaus hilfreich. Ja? Kann solche anekdotischen Sachen
über Cato? Wirklich?
Naja, gut, jetzt das nicht, dass man sich dann...
Ich bin gerade total überrascht. Ich würde nie jemandem empfehlen, lies mal einen Text über Cato, um dich zu orientieren. Aber es gibt ganz viele Leute, über die ich bestimmt sagen würde, lies mal deren Autobiografie oder sowas. Und das ist spannend, aber da würde ich jetzt, glaube ich, nicht Cato nehmen.
Naja, ich glaube, also ich würde jetzt nicht so den letzten Teil nehmen, wo er dann heldenhaft wo sich das Schwert in den Bauch rammt. Aber sag mal ganz grundsätzlich so, dass man sich da halt über einzelne Situationen einfach mal Gedanken macht und dann das eben über die Lebensbeschreibung aufnimmt, finde ich schon interessant. Ich wollte jetzt auch nicht spezifisch ihn nennen, sondern Menschen, die in diesem Kontext
ja,
stehen.
Ja, genau. Ich glaube, wir sind auf einer Linie. Ich dachte gerade, wirklich sollte ich mal wieder mehr über die alten Ja, aber grundsätzlich, also dass man sich eben, du hast total recht, ich wollte mich da nicht drüber lustig machen, dass man sich eben eine Person dann auch, dass man deren Ganzes, oder was heißt Ganzes, aber dass man eben, wie sie sich in verschiedenen Kontexten verhalten hat, angucken muss, um da überhaupt was für sich dann rausziehen zu können. Ja, ja, ich finde das sehr, sehr schwierig, dieses Thema Vorbilder, muss ich ehrlich sagen, weil ich das immer schwierig finde, gerade bei prominenten Leuten zu sagen, die sind ja oft in einem Aspekt ihres Lebens ein Vorbild und relevant für mich, aber haben vielleicht andere Aspekte gehabt, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann oder Charaktereigenschaften. Und dann finde ich das wirklich schwierig, das mit einer Person zu machen. Was ich mal gehört habe, was ein guter Tipp war, fand ich, ist, sich so eine Art Expertinnenrat zu holen, so ein Roundtable von Leuten, die man inspirierend findet. Und die sitzen dann so ein bisschen wie die Ritter an der Tafelrunde um einen rum und beraten einen. Und dann würden eben 4, 5 Leute, die man interessant oder aus unterschiedlichen Aspekten wichtig findet im Leben, imaginär einen beraten und helfen, mit einer gegebenen Situation umzugehen. Das fand ich eine ganz coole Idee.
Ja, finde ich auch super. Und ich meine, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie dieser Gedanke des inneren Teams. Beim inneren Team sind es halt eigene Anteile, die man dann befragt. Aber das, was ja dahinter steckt, ob man innere Anteile befragt oder ob man jetzt ein externes Expertenteam sich aussucht, ist dieser Schritt der inneren Dissoziation. Das heißt, ich gehe aus dem Erleben raus und gehe in die Beobachtung. Und das ist ja der Schritt, der es uns ermöglicht, dann auch emotional anders zu agieren. Weil solange wir im Erleben drin sind, sind wir emotional und affektiv so involviert, dass es ganz schwer fällt, irgendeinem rationalen Gedanken irgendwie nachzugehen. Aber der Schritt nach draußen und in die Beobachtung rein, und da ist es, glaube ich, egal, ob du jetzt ein Vorbild nimmst, einen Expertenrat oder wie auch immer, das ist ein bisschen Geschmacksfrage dann auch. Man kann ja auch unterschiedliche Vorbilder nehmen für unterschiedliche Dinge. Aber dass du tatsächlich einfach dich daran gewöhnst, einen solchen inneren Schritt zu machen, das kann halt schon wirklich einen spannenden Unterschied machen. Und dazu kommt ja zum Beispiel auch dann so die Frage, ja, was würde denn derjenige jetzt tun oder was würden die mir denn raten? Da kommen erstmal vielleicht mehr Ideen auf, was ich tun könnte in der Situation. Und neben diesen mehr Ideen ist es ja auch so, dass du tatsächlich dann auch ein affektiv anderes inneres Verhältnis zu dir selber bekommst und vielleicht kommst du damit auch wieder an Erinnerungen und an Ressourcen, die du vorher in dem Zustand nicht hattest. Das heißt, dir fallen auch Dinge ein, an die du dich vorher nicht mehr erinnern konntest. Das heißt, du hast im Prinzip auch auf Umweg Zugang zu anderen Ressourcen und zu anderen Erinnerungen. Und ein sehr prägnantes Beispiel habe ich mal in einem Trainingsseminar gehabt. Da hatte ich da eine junge Frau, die darüber berichtete, dass sie ein Gespräch mit ihrer Chefin hatte und dieses Gespräch für sie sehr belastend war, weil die Chefin ihr sagte, wir müssen jetzt ein paar Dinge tun aufgrund einer Ansage der Geschäftsleitung. Ich weiß, es ist nicht gut, aber die müssen wir jetzt umsetzen. Und sie hat so das Gefühl gehabt, damit geht die ganze Unternehmenskultur im Bach runter, viele Dinge, die man vorher gemacht hat. Und das war für sie ein echtes Vertrauensproblem, der Chefin gegenüber auch. Und die war da richtig verzweifelt drüber. Und dann haben wir diese Übung gemacht und haben dann gesagt, jetzt nicht, was würde Jesus tun oder was würde jetzt der Cato tun, sondern man gefragt, könnte es sein, dass es ein Wissen gibt, was ihr in diesem Moment nicht zugänglich ist, was ihr aber helfen würde, wenn sie es wüsste, das Verhalten ihrer Chefin in einem anderen Licht zu betrachten. Also wieder dieser Gedanke, da gibt es vielleicht jemanden, der ein Wissen haben könnte, was du momentan gerade nicht hast. Ja, anders formuliert jetzt. Und das Spannende war, dass sie dann erst sagte, ja, vielleicht. Und dann hat sie ein bisschen drüber nachgedacht und sagte, ja, jetzt fällt mir doch was ein. Und dann war eine Situation, an die sie sich zurückerinnert hat, die ein bisschen 2-3 Wochen vorher war, wo sie mit ihrer Chefin einen ganz offenen Austausch zu so einem Thema hatte. Und alleine die Erinnerung an dieses Ereignis und an diese Art von Verbindung mit der Chefin hat dazu geführt, dass sie die ganze Situation auf einmal anders erlebt hat. Die kam am nächsten Tag und sagte, es ist wirklich wie ausgewechselt. Und das fand ich wirklich nochmal sehr spannend, dass dieser Gedanke, dass es so etwas wie eben einen inneren Expertenrat, ein inneres Vorbild oder aber auch so etwas wie eine innere Weisheit geben könnte, die man befragen kann, das klingt erst komisch, ist aber im Grunde genommen eigentlich nichts anderes, als mit deinem eigenen Erinnerungsvermögen und mit deinem eigenen Ressourcenmanagement auf andere Art und Weise umzugehen. Und das kann halt in einem Coaching-Kontext zum Beispiel extrem wirksam sein. Und das fand ich von daher jetzt immer vielleicht einen langen Weg von diesem historischen, ne, guck mal den Cato oder ähnliches an. Aber wenn man ein bisschen so drüber nachdenkt, auch aus heutiger Perspektive, über sowas wie hypnosystemische Arbeit oder auch lösungsfokussierte Gesprächsführung, da sind da Elemente drin, die eigentlich genau auf sowas aufsetzen. Und von daher fand ich das durchaus sehr, sehr hilfreich, das zu integrieren.
Also Fazit, ein bisschen überholt, was seine Errötensthesen angeht, aber immer noch sehr relevant, was den zweiten Teil bei Epikur wieder geborgt über die Vorbilder angeht.
Ja, ich meine, ich würde zumindest noch zugestehen, dass im ersten Teil, es gibt ja diese unwillkürlichen Reaktionen, an die man auch nicht gut rankam, ne, auch schreckhaft oder Schwindel oder irgendwie solche Dinge, aber das mit dem Schamserröten oder dem Stottern, ja, würde ich sagen, da ist er ein bisschen überholt. Ja, gut. So, das war dann der 11. Brief, ne?
Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch einen Cut. Und dann nächste Woche geht's mit einem anderen Thema weiter. Da werden wir uns mal mit dem Thema Altern auseinandersetzen. Und da bin ich auch schon ganz gespannt drauf.
Ich freue mich auch drauf. Das hatten wir auch schon länger auf der Liste.
Genau.
Also dann hören wir uns und sehen wir uns eventuell, wenn ihr uns auch anguckt auf YouTube, nächste Woche wieder, sofern das Schicksal es zulässt.
Bis dann, macht's gut, tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast, oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Website www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Infos und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf dem Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf dem Weg der Stoa gehen können. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, so kannst du das gerne über die Steady-Seite des Podcasts tun. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird.